Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Dieses Wort möchte ich nachher etwas auslegen und mit diesem Wort möchte ich Sie grüßen zum heutigen Osterfest. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir loben dich an diesem Tag. Du bist der lebendige Herr. Du hast dem Tod die Macht genommen. Du hast das Leben ans Licht gebracht. Und du nimmst uns durch den Glauben hinein in dieses Wunder des Lebens, in dieses Wunder der Neuschöpfung. Wir wollen dich bitten, dass du auch an diesem Tag unseren Glauben stärkst. Und wir wollen dich bitten, dass du in uns die Gewissheit ganz groß machst, dass wir mit dir verbunden sind. Und dass dann auch von uns gilt, dass wir Anteil haben an deiner Auferstehung und an deinem Leben. Dass wir auf der Seite des Siegers sind, gegen alles Lebensbedrohliche. Wir danken dir, dass du uns nicht versinken lässt im Sumpf der Vergänglichkeit und der Verlorenheit, sondern dass du der Retter bist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich weiß nicht, wie Sie diese Zeit erleben. Die Welt, in der wir sind, die Wirklichkeit, die uns umgibt, ja, unser Leben selbst. Mir geht es in letzter Zeit so, dass ich es als äußerst spannungsvoll erlebe. Auf der einen Seite sind die Zeitungen gefüllt mit schlechten Nachrichten. Die ganz schlechten sind zum Glück noch relativ weit weg. Irak ist nicht gelöst. Das Irak-Problem, Israel und sein Verhältnis zu den Palästinensern ist nicht gelöst. Wir haben ganz neue Bedrohungen durch den Terrorismus, wo man nie weiß, wo das zuschlägt. Alles Zeichen des Todes. Aber ja nicht nur im Großen, sondern im Kleinen, im Leben von Einzelnen, unglaublich schreckliche Nachrichten. Kürzlich war ich unterwegs mit dem Auto, dann kam der Verkehrsfunk irgendwo auf einer Autobahn, ist ein Lastwagenkeil weggefallen und unter ein anderes Auto gerutscht, die Bremsleitung, die Benzinleitung zerstört, das Auto sofort in Flammen und 3 katholische Ordensschwestern verbrannt. Oben auf der Schwäbischen Alb fährt ein Familienvater von 3 Kindern mit diesen 3 Kindern mit Vollgas gegen das Haus seiner Schwiegereltern, wo seine Frau wohnt, die getrennt gelebt haben. Was muss da an Erleiden dahinter stecken, dass man zu solch einer Tat fähig ist? Und so könnte man die Reihe fortsetzen. Schreckensnachrichten, Todesnachrichten im Großen und im Kleinen. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, das Showbusiness blüht wie eh und je, Unterhaltung, Oberflächlichkeit und so weiter in einem Ausmaß, dass man denken könnte, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und wir leben eigentlich in 2 Welten. Hier das eine, da das andere. Ich erlebe das als äußerst spannungsvoll. Und vielleicht passt es dazu, dass ja in den letzten Jahren, je länger, je mehr unsere Öffentlichkeit mit dem Karfreitag und mit dem Geschehen am Karfreitag, mit der Botschaft, die da zu verkündigen ist, immer weniger anfangen können und dieser Tag aus der Öffentlichkeit immer mehr zurücktritt. Man braucht schon einen besonderen Film, der das Bewusstsein von der Passion Christi wieder in das öffentliche Bewusstsein rüttelt. Und wie immer man auch über diesen Film denken mag, ich habe ihn nicht gesehen, das jedenfalls hat er geschafft. Auf der anderen Seite Ostern durchaus ein Thema, zwar inhaltlich entleert, aber wenigstens der Begriff ist noch übrig geblieben. Steht die Welt Kopf oder stand sie immer Kopf? Ist das unser größtes menschliches Problem, dass wir mit der Wirklichkeit so schwer umgehen können? Mit der Wirklichkeit unseres Lebens und mit der Wirklichkeit unseres Todes. Müssen wir deshalb flüchten aus den dunklen Nachrichten, die wir ja zur Kenntnis nehmen, in einer Fülle wie noch nie, hinein in die Oberflächlichkeit und in die Lebensfreude, die dann doch letztlich auch eine vorgespielte ist? Steht die Welt Kopf? Tun wir uns schwer mit der Wirklichkeit, so wie es nun einmal ist? Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Und wenn wir diesen Text aus Johannes 11 betrachten, dann hat dieses Wort Jesu zuerst mit dem Tod zu tun. Ostern, das Fest des Lebens, hat es zuerst mit dem Tod zu tun. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt Jesus vor einem Grab. Und darin lag einer, der jüngst verstorben war, nämlich Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt Jesus angesichts der Wirklichkeit des Todes an einem Punkt, wo man sie nicht mehr wegdiskutieren kann, wo man sich nicht mehr darüber hinwegtrösten kann, wo man nicht mehr sagen kann, hat noch Zeit, das kommt später. Lazarus wurde krank und es gab keine Hilfe gegen diese Krankheit. Lazarus starb, er wurde begraben in einer Höhle nach jüdischem Brauch. Davor wurde ein Stein gewälzt, Zeichen der Endgültigkeit. So hart wie der Stein ist der Tod. Die Höhle ist zu, das Leben ist vorbei, der Tod hat gesiegt. Einige Tage später steht Jesus mit Martha vor dem Grab und sagt, wälz den Stein weg. Die Martha sagt, er stinkt schon. Schon 4 Tage tot. Er stinkt. Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit des Lebens. Wir sind so Todeskandidaten, dass es stinkt. Zum Himmel stinkt. Dass wir diese Wirklichkeit lieber zugedeckt lassen mit dem Stein, dass es wenigstens nicht stinkt, obwohl es doch stinkt. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Das ist der Tod mit seinem wahren Gesicht. Er stinkt. Und wir stinken mit. Wer dieser Wirklichkeit des Lebens nicht ausweicht, und es ist nur zu verständlich, dass wir ihr ständig ausweichen, nur zu verständlich, der muss zugeben, ohne die Hoffnung des christlichen Glaubens gibt es einen letzten Sieger, und der heißt Tod. Das ist die Wirklichkeit. Der Tod zeigt uns die Wahrheit über unser Leben. Es ist begrenzt. Wir sind verloren in Sünde und Tod. Ostern hat es mit dem Tod zu tun. Aber interessanterweise bei dieser Erzählung von Lazarus und seinem Tod gibt es im Umfeld des Todes noch eine interessante Beobachtung. Jesus hat ganz viel Zeit. Lesen Sie es noch einmal nach in Johannes 11. Er erfährt, Lazarus ist krank. Und wir lesen, das ist ein Freund von Jesus. Jesus hatte ihn lieb. Darf ich es mal so sagen? Es war einer von den nicht beweglichen Jüngern, von den Ortsansässigen, die nicht mit Jesus durch das Land zogen, aber die an ihn geglaubt haben. Und Jesus ist ab und zu bei ihm eingekehrt und hat mit ihm gesprochen und mit ihm gegessen. Und da war eine Verbindung. Er hatte ihn lieb. Und jetzt hört Jesus, dass Lazarus krank ist. Darf ich schwäbisch sagen, es pressiert ihm überhaupt nicht. Pressiert ihm über. Man kann gerade, das ist ihm gerade egal. Warum pressiert es denn Jesus nicht? Da hätte er doch Grund hinzugehen. Jetzt hat er schon, weiß ich nicht, viel gesund gemacht. Das wäre doch ein Klacks gewesen, den Lazarus gesund zu machen. Seinen Freund, der ihn lieb hat und der mit ihm verbunden ist. Warum nicht? Das eine, was wir dazu erfahren, da heißt es, als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Es war bei Jesus schon klar, hier möchte er ein Zeichen tun. An diesem Lazarus möchte er zeigen, was auch mit ihm kommen wird und mit ihm nicht für einen, sondern für alle. Zeichen. Ein Zeichen ist ein einmaliges Ereignis, das nicht einfach wiederholbar ist und doch für alle etwas zu sagen hat. An diesem Lazarus erweist Jesus seine Macht über den Tod. An diesem Lazarus zeigt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der Tod ist nicht mehr das Letzte. An diesem Lazarus zeigt Jesus aufs Ganze gesehen, nicht nur ich, Jesus, werde auferstehen, sondern in meiner Auferstehung liegt die Auferstehungsmöglichkeit für alle. Wie gesagt, ein Zeichen, das sich nicht beliebig wiederholen lässt, das ist das Wesen des Zeichens. Und das doch uns allen etwas zu sagen hat. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Das ist kein leerer Spruch, sondern das ist genauso die Wirklichkeit wie die Wirklichkeit des Todes. Aber vielleicht hat Jesus noch wegen etwas anderem Zeit. Und vielleicht will er auch das uns sagen. Geht's uns nicht auch oft so, dass wir denken, Jesus pressiert es. Bei mir nicht. Ich habe gebetet, gerungen, gefleht. Passiert nichts. Merke nichts. Ändert sich nichts. Dass wir den Eindruck haben, interessiert sich Jesus gar nicht. Für mich hört er mich gar nicht. Jesus verzieht mit seiner Hilfe, nicht nur damals, sondern auch oft bei uns. Im Großen der Weltgeschichte, noch nicht wiedergekommen, im Kleinen unseres Lebens. Und wir wissen oft nicht, wie er denn wirklich helfen wird, wo es denn hinausgeht in unserem Leben, mit unseren Nöten, mit den Anliegen, die wir vor ihn bringen. Und auch da ist uns diese Geschichte ein Zeichen. Jesus kommt zu seiner Zeit und er hilft auf seine Weise. Das auf jeden Fall. Wie genau, das wissen wir nie im Voraus. Ostern hat es mit dem Tod zu tun. Und damit hat es Ostern auch mit uns zu tun. Denn das ist unsere Lebenswirklichkeit. Das ist unsere Lebenslinie. Wenn ich unsere Lebenslinie zeichnen müsste, würde ich unten beginnen mit der Geburt. Dann geht das Leben nach oben und erblüht. Und dann geht's wieder nach unten. Ob's etwas länger geht und flacher oder etwas kürzer und steiler. Aber das ist unsere Lebenslinie. Und zum Glück bleibt es nicht dabei, sondern das zweite, Ostern hat es mit dem Leben zu tun. Weil das auch der Inhalt aller Osterlieder ist, machen wir hier noch eine kleine Zäsur und singen miteinander das Lied mit der Nummer 186. 186. Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ostern hat es mit dem Leben zu tun. In unsere Todeswirklichkeit vor einem frischen Grab sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist eine Vorstellung. Ich bin. Mit diesem Ich Bin-Wort, wie wir ja vor allem bei Johannes eine ganze Reihe haben, sagt Jesus, wer er ist. Eine Rede, so würde man heute sagen, von größtem Selbstbewusstsein. Ich bin das Leben. Das ist ein ungeheurer Satz. Hier spricht entweder ein Phantast, der sich völlig getäuscht hat, nicht auf einer Woge der Euphorie sich für das Leben hält, nicht Wir sagen ja auch manchmal zu uns gegenseitig, der sieht aus wie das blühende Leben. Nur die Frage, wie lange? Entweder ein Fantast auf einer Woge des Glücks, ich bin, oder es spricht Gott. Vom Gesamten der Bibel her hat Jesus diese Ich-Bin-Worte abgeleitet, diese Wendung Ich-Bin, aus dem Alten Testament, aus der Selbstvorstellung Gottes. Zum Beispiel 2. Mose 20, Vers 2, Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist die gleiche Formulierung. Und wenn man die Ich-Bin-Worte durchgeht, was sie inhaltlich sagen, dann sind die Ich-Bin-Worte durchgehend verknüpft mit Gottesprädikaten. Ich bin das Leben. Ich bin der Hirte. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Das kann nur Gott sagen. Jesus begegnet dem Tod mit seiner göttlichen Autorität. Anders kann man dem Tod nicht hilfreich begegnen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Der letzte Feind, der größte Feind. Diesem Tod kann nur Gott begegnen und sonst keiner. Angesichts des Todes erweist sich Jesu Göttlichkeit. Und so kommen wir im Umfeld von Karfreitag und Ostern, im Umfeld von Kreuz und Auferstehung, auf die zentrale Frage, mit wem haben wir es zu tun? Und die Antwort kann nur lauten, wenn hier etwas geschehen sein soll, was uns Hilfe ist gegen Sünde und Tod, dann kann es sich nur um einen Göttlichen handeln, um den Sohn Gottes. Wenn wir Jesus niedriger veranschlagen, und das ist ja immer wieder geschehen, Vorbild macht. Aber dann hat sein Leben gegen den Tod keine letzte Bedeutung mehr. Und dann ist die bedrohende, uns alle bedrohende Wirklichkeit des Lebens, nämlich die Todeswirklichkeit, nicht letztlich gelöst. Und dann könnten wir heute auch vom Leben sprechen, aber nur auf Zeit. Und dann könnten wir auch vom Leben heute sprechen, aber nur manche von uns, die in ihrer Lebenskurve noch nicht an dem Punkt sind, wo es wieder bergab geht. Nein, das ist die Grundfrage, mit wem haben wir es zu tun? Das ist die Frage, die sich immer stellt an Jesus. Ich bin der lebendige Gott, der Sohn Gottes. Und das ist interessant, wenn man den Text weiterliest, nach dem verlesenen Wort in der Lutherbibel, die gedruckt, da fragt Jesus, Martha, glaubst du das? Und die Antwort ist interessant. Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. An Jesus und seiner Person entscheidet sich, ob sein Kreuz, sein Tod am Kreuz und ob der Ostermorgen eine bleibende Bedeutung haben oder nicht. Und dieser Göttliche sagt, ich bin das Leben. Und das ist wiederum ein Gottesprädikat. Leben ist Gottes Eigenschaft. Gott ist Leben. Und nur Gott ist Leben im Vollsinn des Wortes. Gott ist Leben und Gott gibt Leben. Und so lesen wir es schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums über Jesus. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In Jesus Christus ist Leben, er ist das Leben. Es gibt kein Leben ohne Gott. Es gibt schon kein irdisches Leben ohne Gott. Wir können Leben weder erzeugen noch erhalten. Leben ist letztlich immer Gottes Gabe in der Entstehung und in der Erhaltung und erst recht ewiges Leben. Kein Leben ohne Gott, kein Leben ohne Jesus. Ich bin das Leben. Aber jetzt habe ich die Auferstehung übersprungen. Das heißt ja nicht, ich bin das Leben, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sehen Sie, wenn Jesus von sich sagt, ich bin die Auferstehung, dann liegt da das ganze Geheimnis der Person Jesus drin. Jesus sagt ja nicht, ich gebe Auferstehung, sondern ich bin die Auferstehung. Als eine Vorausschau auf seine eigene Auferstehung ist dieses Wort formuliert. Und damit gibt Jesus auch einen indirekten Hinweis auf seinen Tod. Denn nur ein Toter muss auferstehen. Das ist das Geheimnis, das ist das Sonderbare, das Besondere. Die Spannung über dem Leben Jesu. Jesus, der Auferstandene, der den Tod selber erlitten hat. Jesus, der Auferstandene, der die furchtbare Wirklichkeit des Todes erlebt und ertragen hat. Jesus, der Auferstandene, der mit Gott gerungen hat, damit er diesen Weg nicht gehen muss. Jesus, das Leben, das sein Leben in den Tod gab. Jesus, der Gott, der gestorben ist. Ich bin die Auferstehung, das Leben ist gestorben. Wie groß muss die Macht des Todes sein? Wie groß muss die Macht der Sünde sein, dass es für Gott keinen anderen Weg gab, als das Leben in den Tod zu geben, als seinen Sohn der Macht des Todes zu unterwerfen? Und Jesus ging diesen Weg bis zum Ende und hat sich erniedrigt unter diesen schändlichen Tod. Wir lesen es bei Paulus im Philipperbrief. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Erniedrigt auf die tiefste Stufe des Menschseins. Erniedrigt zum schändlichsten Tod der damaligen Zeit. Erniedrigt, unserer Wirklichkeit des Todes nicht auszuweichen. Aber dann hat ihn Gott erhöht. Er lässt seinen Sohn nicht im Tod. Er lässt den Gerechten nicht im Tod. Er lässt den Sündigen, den Sündlosen nicht im Tod. Er lässt seinen Sohn nicht im Tod. Gott hat ihn erhöht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus war tot und siehe, er lebt. Ich habe vorher nach unserer Lebenslinie gefragt. Sie verläuft so. Fragen wir nach der Lebenslinie Jesu. Sie verläuft so. Und am tiefsten Punkt ist das Kreuz. Von Gott zu uns. Gestorben. Gehorsam bis zum Tod. Darum hat ihn Gott erhöht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jetzt haben wir zwei Kurven. Wie bringen wir die zusammen? Der dritte Punkt, Ostern hat es mit dem Glauben zu tun. Jesus selber gibt die Antwort in dem heute zugrunde gelegten Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich, sagt Jesus. Jetzt können wir sagen, schön, hast du aber Glück gehabt. Und was ist mit mir? Was ist mit Hartmut Schmid? Wenn es bei dem bergab geht und am Ende der Tod steht und es aus und vorbei ist, und man nach 4 Tagen sagen kann, der stinkt. Was ist mit mir? Sie kennen vielleicht die Werbung. 2 Männer sitzen sich gegenüber und ziehen Bilder raus. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Und vielleicht denken Sie auch ab und an, wenn Sie irgendetwas Schönes sehen, Mensch, das hätte ich auch gern, aber ich hab's nicht, es gehört einem anderen. Schön, dass der's hat, und ich? Ich bin die Auferstehung und das Leben, und ich? Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Was ist der Glaube? Was ist der Glaube? Darf ich so vergleichen? Der Glaube ist die Verbindung. Der Glaube ist eine Kupplung. Der Glaube stellt die Verbindung her, zwischen 2 Lebenskurven, die genau gegensätzlich sind. Der Glaube stellt die Verbindung her zwischen unserem Leben und Jesu Leben, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Der Glaube verbindet mich mit Jesus. Wenn Sie es zu Hause einmal aufmalen wollen, unsere Kurve und die Jesuskurve, der Glaube schiebt sie zusammen. Und jetzt wird aus meiner Kurve die Jesuskurve. Jetzt kann ich das, was von Jesus gesagt ist, von mir sagen. Das, was Jesus hat, gehört mir. Und wenn Jesus seine Bilder rauszieht und uns zeigt, was er alles hat und besitzt, nicht? Ich bin der Sohn Gottes, ich habe das ewige Leben, ja? Ich bin die Auferstehung. Wenn wir dann mit ihm im Glauben verbunden sind, können wir auch unsere Bilder rausziehen. Sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich habe ewiges Leben, ich habe die Auferstehung. Aber nicht, weil wir es aus uns hätten, sondern weil es uns durch den Glauben geschenkt wird. Jesus möchte das, was er hat als der Sohn Gottes, nicht für sich behalten. Der Glaube gibt uns Anteil an dem, was Jesus hat. Und von unserem Vers her, der Glaube gibt uns Anteil an der Auferstehung und am Leben. Und von Jesus her, und im Glauben können wir mit Jesus sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht, weil wir es aus uns selbst hätten, das wäre eine Anmaßung, sondern weil uns Jesus im Glauben in sich hineinnimmt. Wer an mich glaubt, man könnte sogar sagen, wer in mich glaubt, wer in mir ist, wer ganz mit mir verbunden ist, der hat das, was Jesus gehört, Anteil an seinem Leben. Mir gefällt da die eine Osterstrophe ganz besonders aus dem Lied, oder die Strophe lautet, ich hang und bleib auch hangen als Christ, an Christus als ein Glied. Wo er ist durchgegangen, da nimmt er mich auch mit. Wenn wir mit Jesus durch den Glauben verbunden sind, dann hängen wir unauflöslich an ihm und er zieht uns mit durch den Tod hindurch. Er reißt uns mit in sein ewiges Reich, in das Reich seines Vaters. Es ist für mich interessant, dass gerade diese Aussagen sehr häufig verbunden sind mit der Frage des Glaubens. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder ich denke an die Begegnung Jesu mit dem Thomas, wo es heißt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Weil der Ostersieg eine noch nicht sichtbare Wirklichkeit ist. Sichtbare Wirklichkeit ist die Macht des Todes. Weil der Ostersieg Jesu eine noch nicht sichtbare Wirklichkeit ist, weil der Ostersieg Jesu ein Zeichen ist, geschehen, einmalig, aber noch nicht für die ganze Welt sichtbar. Deshalb braucht es den Glauben. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Und doch haben die, die nicht sehen und glauben, Anteil an dem, was Gott gibt. Und darauf weist jetzt Jesus noch hin in diesem Wort, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Die Wirklichkeit des Todes ist für unser Leben noch nicht weggewischt. Die Wirklichkeit des Todes greift noch herein, auch in unser Leben. Die Wirklichkeit des Todes kann auch für Christen so sein, dass Sterben schwer ist, schmerzhaft, einsam oder in Verfolgung oder in Kriegen oder in Hungersgebieten. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das Gespräch mit älteren Christen unterstreicht das. Der letzte Weg zum Tod ist nicht leicht, ist kein Spaziergang. Und doch gilt, wer an mich glaubt, der wird leben. Der ist jetzt schon dieser letzten Macht des Todes entnommen. Der darf jetzt wissen, der Tod ist nicht das Letzte. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der Tod setzt unserem Leben keine letzte Wirklichkeit mehr. Der Tod ist für uns nur noch ein Durchgang. Übergänge können beschwerlich sein, aber der Tod ist nicht mehr der Endpunkt, sondern nur ein Durchgang. Ein Durchgang zum Leben, das hier schon begonnen hat. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Der Glaube schafft uns Anteil an dem, was eigentlich nur Gott gehört. Der Glaube gibt uns etwas, was wir uns selber nicht geben können. Leben. Der Glaube beschenkt uns reich. Ostern ist mit Recht ein großer Geschenktag. Aber nicht die Hasen und die Eier, nicht die Blümlein und ein neues Buch, nicht ein Fahrrad für die Kinder oder was auch immer, sondern das Leben. Osterhasen sind vergänglich, Ostereier auch. Blümchen verwelken und Bücher sind irgendwann einmal out. Das Fahrrad wird rostig und so ist es mit allem, was wir haben. Was uns Jesus schenkt, ist Anteil an ihm, ist die Auferstehung und das Leben. Das vergeht nicht. Dieses Geschenk hat bleibenden Wert. Damit sind wir heute beschenkt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, an diesem Ostertag haben wir auch etwas für dich, nämlich unsere leeren Hände. Und wir haben auch etwas für dich, nämlich unser vergängliches Leben. Und das halten wir dir hin. Und das geben wir dir. Und du machst unsere Hände voll. Und du wandelst unsere Vergänglichkeit in Leben. Wir danken dir, dass du uns mit dem Größten beschenkst, was wir überhaupt bekommen können. Wir danken dir, dass du uns mit dem beschenkst, was wir selber nicht haben. Wir danken dir, dass du uns das Leben gibst. Wir wollen dich bitten, dass du in uns den Glauben schenkst, der dieses Geschenk ergreift. Dass wir an dich glauben und in dir das Leben haben. Wir wollen dich bitten für alle Menschen, denen das schwer fällt. Wir wollen dich bitten, dass du sie erreichst. Auch in unserer Zeit. Wir wollen dich bitten, dass das Evangelium von deiner Liebe und vom neuen Leben hinausdringt, dass Menschen davon ergriffen werden. Wir wollen dich bitten für die Menschen, die unter der Gewalt des Todes leiden, in ihrem Leben, weil sie dem Tod entgegengehen, oder weil sie unter Verhältnissen leben, in denen die Unsicherheit und die Todesgefahr ganz groß ist. Wir wollen dich bitten, dass du ihnen begegnest und dich an ihre Seite stellst, dass sie dich erkennen und dich erfassen und mit der Zuversicht leben, dass wer an dich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Wir wollen dich bitten, gib uns die Hoffnung, auf das ewige Leben bei dir. Gib uns die Freude auf das Leben mit dir, das hier schon beginnt und in deiner Herrlichkeit vollendet wird. Wir bitten dich, schenk es uns, dass dieser Glaube unser Leben sichtbar verändert. Amen.